Foodcast. Willkommen in der zweiten Staffel.
Eure Gastgeber sind wieder Jan und Sascha, das bin ich.
Wir gehen auf eine ungewohnt wilde Reise, denn Food geht von A wie Apfel über E wie Emojis bis Z wie digitales Zahlen.
Wir klären in 2x12 Minuten die wichtigsten Fragen und geben coole Insights. Lasst uns gemeinsam die Foodwelt bewegen. Hallo und herzlich willkommen. Folge 39. Foodcast ist angesagt. Und wir begrüßen natürlich auch wieder unseren Co-Host Jan. Moin.
Hast du mich gerade Horst genannt?
Excuse me. It's an English word here. In the Foodcast scene, it's called host.
You know, not the host. Ja, lieber Sascha, jetzt rede ich auch mit dir. Grüß dich.
Ah, guten Tag. Genau, unseren Co-Gastgeber selbstverständlich, um in der richtigen Fachterminologie zu bleiben. Wir haben uns gedacht, wir reden heute mal über das gute Stadionessen. Geht das denn auch überhaupt in gut und gesund? Gut ist natürlich im Auge des Betrachters. Gesund, darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Und ihr kennt das natürlich in gewohnter Manier. Die ersten Sekunden haben wir das Glück, dass wir Jan ein bisschen ausquetschen können, beziehungsweise er unsere Synapsen anregen kann, denn ihm gehören die in seiner Funktion als Food Trend Scout die ersten Sekunden. Denn er bringt uns was Schönes mit. Ich vermute so eine richtig schöne Stadionwurst, so eine schöne Fleischpeitsche.
Ja, leider muss ich dich enttäuschen, lieber Sascha, weil manchmal kommen unsere Themen ja sehr spontan zustande, sodass ich mich nicht immer irgendwie wochenlang vorbereiten kann und extra irgendwo so eine Stadionwurst mir besorgen kann. Ich habe heute...
Bin ich sehr froh übrigens.
Bitte was?
Da bin ich sehr froh übrigens.
Ja, ich auch. Manchmal muss man aus dem Instinkt, Effekt, Impuls heraus etwas Gutes machen und besprechen. Und das tun wir heute auch wieder. Wir reden über Stadien und dem Essen da drin. Und ich habe mitgebracht dazu ein Olivenöl extra vergine mit Limone. Und warum? Weil es soll stellvertretend stehen für die ganzen wunderbaren Varianten der Essige und Öle, die man selber verfeinern kann oder auch verfeinert irgendwo kaufen kann. Weil Olivenöl ist ja nicht nur Olivenöl, sondern kann auch wunderbar mit Aromaten noch ein bisschen verbessert werden.
Ich höre raus, das hast du selber gemacht. Du hast die Olivenöl geholt und das zitronisiert.
Ausnahmsweise nicht. Das war ein Geschenk, was ich bekommen habe. Man kann mich mir immer glücklich machen mit Essen. Also von daher und vor allen Dingen mit Dingen, mit denen man arbeiten kann. Und dieses Öl wurde irgendwo, wahrscheinlich war das vom Fass oder irgendwie ein ähnlicher Hersteller, der es gemacht hat, für mich abgefüllt in eine kleine Flasche und mir überreicht.
Ah, perfekt. Also man kann es sogar irgendwo bekommen. Also du bringst ja manchmal tatsächlich auch Sachen mit, oder ich kriege das ja, wenn man ein bisschen enger mit dir zusammen ist, so wie ich, kriegt man das ja mit, dass du irgendwie wirklich abgefahrene Sachen machst, die teilweise nicht das Licht der Welt erblicken, wie zum Beispiel diese abgefahrene aus fermentierten Kohlrabi-Butter. Daher, das gibt es also tatsächlich irgendwo, wenn man sich ein bisschen umguckt in den ausgesuchten, ich erinnere mich so, es gibt ja so das Fässchen und irgendwie so, wo man so einzelne Öle bekommt, wahrscheinlich da gibt es dann solche Varianten.
Genau, und mit Zitrone ist natürlich super, weil es ein bisschen Frische mit reinbringt und ich werde es, wahrscheinlich nutzt man sowas natürlich nicht zum Braten, sondern man packt es auf einen Salat oder macht es in so ein Dressing rein.
Ja, zum Salat irgendwie ein bisschen auch über einen coolen Fisch ein bisschen drüber, ne? Der kommt auch immer gut mit Zitrone.
Genau.
Zum einen oder anderen Stück Fleisch, wenn du es ein bisschen in die mediterrane Richtung bewegst, kommt das auch gut. Also Zitrone ist ja auch, geht ja in viele Richtungen gut mit. Schönes Dessert teilweise, ne? Kann auch, wenn du da so ein bisschen Öl mit Zitrone drüber machst, kann ich mir auch gut vorstellen.
Da geht ja was. Also ich bin ja ein Verfechter davon, Vanilleeis mit Olivenöl zu essen, um den Vanillegeschmack noch hervorzuheben. Wer das noch nicht gemacht hat, soll es mal ausprobieren. Bisschen Olivenöl auf Vanilleeis drauf ist richtig cool und jetzt mit so einem Olivenöl mit Limone auch richtig geil. Ja.
Ach, mega gut. Ja, dann gehen wir mal von der sehr feinen Küche, so wie sich das anhört, mal ein bisschen rüber in die schöne, ich sag mal schon, ja, es ist eher schon deftig, weil, also wir haben gesagt, Mensch, es geht doch jetzt langsam wieder los, ne? Live-Veranstaltung, Sportsaison gehen los, Grüße gehen raus an Fußball, Eishockey, Basketballfans und so weiter, Handball und was alles jetzt losgeht. Na, das ist immer so Herbst, geht es immer so in die Saisons, die ersten Spiele finden statt und national wie international. Und wir als Foodcaster haben natürlich gesagt, da gehören wir auch mit dazu und müssen uns mal der Kulinarik in diesen Städten widmen. Denn die ist, wie wir kurz festgestellt haben im Vorgeplänkel, die ist tatsächlich noch ganz schön hinterher, wenn man so darüber redet, nachhaltige Ernährung und so weiter.
Ja, also ich bin ja selber nicht so der zum Beispiel Fußballfan. Das heißt, in Stadien halte ich mich selten auf. Das heißt, ich würde vermuten, dass es so ist und klischeehaft erstmal sagen, wer jetzt gerade beim Fußball in ein Stadion geht, der will ein Bier und der will seine Bratwurst oder seine Currywurst. Und damit hätte das relativ wenig mit Nachhaltigkeit und bewusster, vielleicht auch pflanzenbasierter Ernährung zu tun. Es kann natürlich aber auch sein, dass sich das mittlerweile geändert hat.
Ja, da kann ich noch ein bisschen, also ich muss tatsächlich auch sagen, ich behaupte mal, ich glaube, im letzten Jahr waren wir alle wenig in Stadien. Also mein Wissen ist auch nicht aus 2020, sondern 2019. Dieses Jahr habe ich es noch nicht geschafft. Aber ich bin ja irgendwie bekennender auch Basketball-Fan, besuche Basketball, Eishockey, teilweise auch Fußball, Hamburg, Berlin, verschiedene Stadien, finde es mal ganz schön. Wir reden natürlich auch über den Breitensport, ne? Auch da gibt es logischerweise kleine Stadien, wo gespielt wird. Und es ist, ich muss da leider tatsächlich noch genauso, wie du sagst, dass also hauptsächlich gibt es irgendwie furchtbar schlecht gezapftes Bier, natürlich völlig überteuert. Es gibt schlechte Würste, Pommes, die auch völlig überteuert sind und die darfst du dir dann da genehmigen. Meistens gibt es noch die Klasse, also je größer das ist, dann gibt es noch diese Aufbackbrezeln, ne, die Laugenbrezeln, die gibt es immer sehr gerne, auch irgendwie für mittlerweile ein Schweinegeld. Also nichts, was wirklich jetzt, ich sag mal, in irgendeiner Form anspruchsvoll ist. Aber man muss sagen, es gibt so die ersten Lichtblicke, die ich gesehen habe. Was ich persönlich gesehen habe, ist zum Beispiel hier bei der aufstrebenden Erstliga-Basketballmannschaft der Hamburg Towers. Die haben tatsächlich die letzten Jahre dann angefangen, also die haben so den klassischen Hotdog zum Selbstbelegen, so, der natürlich kulinarisch jetzt nicht so der Knaller ist. Aber dann haben sie auch angefangen, so einen Stand zu haben, wo es so Nudelsalat quasi fertig gab. Also wirklich in einem Glas. Ich sage jetzt mal Glas, Plastik haben wir ja nicht mehr. Damals war es noch Plastik. Ein Nudelsalat, ein bisschen mit Tomate angemacht, Kirschtomaten rein, Rucola rein und dann mit einer Gabel drin. Und dann konntest du dir das auch für einen schmalen Tag, also wahrscheinlich ein bisschen überteuert, aber so eine Portion holen und auch ein bisschen, das ist ja schon fast pflanzenbasiert, konntest du dann sowas essen?
Ja, also da wäre jetzt mal meine Frage irgendwie als, wie gesagt, der nicht großen Sportler in Stadionbetrachter. Ist es so, dass wenn sehr viele Leute, also sehr viele tausend Leute in so ein Stadion gehen, dass man einfach den Allerweltsgeschmack mitnimmt und sagt, okay, es geht jetzt hier um schnelle Verpflegung und um Fett, vielleicht um Basis auch zu schaffen, Grundlage bilden für das Bierchen, was man trinkt. Also haben wir es eventuell da mit einer sehr speziellen Zielgruppe zu tun oder hat das vielleicht was mit der Sportart zu tun? Also ist hier ein Unterschied zum Beispiel zu erkennen für dich von Basketball zu Fußball oder gibt es andere Phänomene, die dazu führen, dass vermeintlich das Essen dort immer relativ gleich unisono, vielleicht mittelmäßig darüber kommt?
Also grundsätzlich haben wir ja so ein bisschen die Herausforderung, wie du schon gesagt hast, dass bei so einem Sportevent, und ich sag mal, das fängt jetzt irgendwo in den unteren Ligen, dritte, vierte Liga ja schon an, da kommen dann irgendwie ein paar hundert Menschen. Und da musst du natürlich gucken, da muss es was zu essen geben. Wenn es der Verein richtig macht, will er auch ein bisschen Geld verdienen. Das ist natürlich bei den Erstligastadien, ist das nochmal eine andere Nummer, da komme ich aber gleich zu. Und dann hast du ja so verschiedene Herausforderungen. Das erste ist, du bist zu Fuß, ne? Also du stehst da, kommst da angelaufen. Das heißt, du willst jetzt kein Drei-Gänge-Menü mit Fein und Häubchen irgendwie bekommen, weil du kannst das gar nicht essen. Das heißt, du brauchst irgendwas, was so ein bisschen auf die Faust geht, wie man sagt. Da bietet sich eine Wurst im Brötchen halt einfach an, muss man sagen. Wobei ja da auch gibt es ja einfach von bis. Also was mich stört, ist gar nicht die Wurst an sich. Es gibt ja mittlerweile auch vegetarische, vegane Würste oder ne, du kannst auch, weiß ich nicht, einen coolen Ziegenkäse in so ein bisschen warm machen, irgendwie sowas in so ein Brötchen reinhauen. Da gibt es ja verschiedene Sachen, da fallen dir bestimmt noch mehr ein. Mir geht es auch um was für Würste da serviert werden. Ja, also die haben ja, alle Stadionbetreiber haben ja quasi eine Monopolstellung. Und zwar zu 100%. Denn wenn du da hingehst, gibt es halt das, was es da gibt. Du gehst dann ja nicht, die Stadien sind meistens ein bisschen abgelegen. Du fährst dann ja nicht erstmal noch eine halbe Stunde irgendwo anders hin, um dir irgendwas zu holen und dann da wieder hin. Sondern du bist da und wenn du Hunger hast, gibt es genau das, was da gibt. Also sie haben die Möglichkeit, sich Gedanken zu machen, nehmen aber immer die einfachste Wurst, die es irgendwie gibt, die wirklich nicht gut ist. Bio habe ich, glaube ich, noch nie in irgendeinem Stadion gesehen, dass da in irgendeiner Form mit Bio irgendwas zu tun hat, geschweige denn jetzt, ja, also Demeter, Nachhaltigkeit und so weiter, sondern es gibt einfach das, was es gibt, eine Krakauer und die Leute dort wissen auch gar nicht, woher die kommen. Also das ist schon harter Tobak, wenn du das Zeug da siehst und dir dann der Hunger dich dahin treibt. Also mich macht das jedes Mal nicht sehr glücklich.
Ja, und da jetzt mal auch zu beweisen, dass wir in so einem Thema auch Live-Berichterstattung machen, habe ich mal parallel zu deiner Sichtweise oder deiner Erfahrung, die du da gerade zeigst, deine Erlebnisse, die du berichtest, mal etwas rausgegoogelt und versuche jetzt mal einen Gegenentwurf zu zeigen. Und zwar hat Peter, Link gibt es dann auch in der Folge, ein jährliches Ranking. Das machen sie im 14. Jahr in Folge. Sie vergeben einen Award für veganes Stadienranking, und zwar
Ja.
Fußball, erste, zweite Bundesliga. Hier gibt es mit Sicherheit mal sehr viele schlechte Vereine, also die genau das widerspiegeln, was wir bis jetzt besprochen haben. Also der Keller ist ziemlich groß, aber es gibt eben auch mindestens mal fünf Vereine, die sich heraustun mit einem wunderbaren, sehr großartigen veganen Angebot an Snacks, die es gibt.
Cool.
Und
Wer ist
jetzt
denn das so?
spanne ich dich natürlich auf die Folter nicht mehr länger, sondern sage dir mal, wer die Spitzenreiter sind. Und zwar ganz vorneweg, also du könntest ja mal raten, welcher Verein, erste und zweite Fußball-Bundesliga, also beide Ligen zusammengenommen, ist denn Spitzenreiter, bedeutet, hat das beste vegane, und das suggeriert bei mir auch immer das Thema irgendwie Nachhaltigkeit oder Beschäftigung mit Lebensmitteln, Snackangebot. Welcher könnte das sein?
Ja, bin ich tatsächlich auch total überfragt, weil ich ja nun auch Bundesliga nur so ganz am Rande verfolge und nur, wenn irgendjemand sagt, ich habe eine Karte, mal ins Stadion gehe, oder das ist ein Platz frei, so just for fun. Ich bin ja kein wirklicher Fan und reise deshalb nicht viel rum. Würde vermuten, wenn große Städte, und dann würde ich immer so auf diesen, wie sagt man, den kleinen buckligen Bruder in der Außenwahrnehmung. Also in Berlin ist es dann nicht Hertha, sondern da wäre es dann Union, oder in Hamburg ist es dann nicht der HSV, sondern da wäre es dann hier St. Pauli. Irgendwie, dass da so ein bisschen so die Szene der Nachhaltigkeit und irgendwie so da herrscht. Kann mich aber auch täuschen. Ja, also vielleicht machen es auch die Großen, aber das wäre so ein Ansatz, wo ich mich hinbewegen würde, ohne es zu wissen.
Ja, Top 5 ist breit aufgestellt von Traditionsvereinen, erste Liga, zweite Liga und irgendwie Retortenvereine, alles dabei. Ich fange mal an. Platz 5 belegt Mainz 05. Auf Platz 4 liegt die Borussia Dortmund. Auf Platz 3 der von dir schon erwähnte FC St. Pauli. Auf Platz 2 RB Leipzig. Und führend ist Schalke 04.
Okay, also doch, alles Erstliga, alles groß. Also ist es tatsächlich so, dass die auch die Chance haben, weil natürlich, wenn, keine Ahnung, 30, 50, 70.000 Menschen in ein Stadion kommen, kannst du natürlich auch locker ein paar vegane, vegetarische Gerichte raushauen. Da werden sich schon ein paar hundert Menschen finden, die das dann wegmümmeln,
Ja gut, ist
aufgrund der
nicht nur
Masse.
erste Liga gewesen jetzt, ne? Aber
Ach so, da sind schon ein paar wieder abgestiegen, ne? Ja, für mich sind das alles so, ja, genau, stimmt.
gut,
Hast
aber
du
nur als
natürlich.
Beispiel, was Schalke anbietet, und dann die Liste könnt ihr euch dann selber durchlesen. Da gibt es zum Beispiel auch einen veganen Linsenravioli mit Curry-Kokossoße, veganer Lammertschuh mit gegrilltem Gemüse, veganer Grillgemüse-Wrap, Pink Smoothie, einen veganen Double Chuck Muffin. Also die machen sich wohl auch Gedanken. Und genauso schlimm sieht es dann wahrscheinlich unten aus. Also ich erspare euch jetzt die letzten fünf, aber das ist dann wahrscheinlich etwas im Keller, wo es dann die Wurst gibt, die von uns schon angesprochen wurde. Der Klassiker Brezel und Pommes. Und dann gibt es wahrscheinlich Reibekuchen mit Apfelmus vielleicht noch und irgendwie Nudeln mit Ketchup und das war's dann.
Ja, weil der Reibekuchen ist ja, klingt immer auch so ein bisschen romantisch. Das, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, und das geht für mich unisono auf Veranstaltungen, keine Ahnung, Festen und so weiter, Weihnachtsmärkten, der Reibekuchen, ne? Wenn man ihn zu Hause macht und sich wirklich Kartoffeln nimmt oder Sauarbeit, ein bisschen die Finger werden meistens auch ein bisschen abgeschrabbelt, wenn man es per Hand macht, so wie ich, und dann schöne Kartoffelmasse und dann freust du dich und die bäckst du kross aus. Das ist natürlich eine sehr romantisierte Vorstellung, denn das, was ich sonst sehe beim Reibekuchen, ist ein großer Topf, wo eine Fertigmasse drin ist. Das wird ins Fett gehauen und dann kriegst du das schön fetttriefend, ohne richtig abgetupft. Das ist natürlich schnell gemacht. Wahrscheinlich kann das sogar vegan sein, weil das ja Kartoffeln und Apfelmus ist, was alles total fertig ist und auch gar nicht so herrlich schmeckt.
Genau, also ich glaube, es geht in Summe darum, große Menschenmengen innerhalb von kurzer Zeit wieder zu befriedigen, was den Hunger angeht. Funktioniert scheinbar über sehr bekannte, einfach herzustellende Gerichte, die vielleicht wenig Geld kosten für die Herstellung und dann wird wenig auf die Qualität geachtet, sondern einfach nur Menge und Masse und raus, weil auch gerade die Pausen sind ja irgendwie relativ kurz. Das heißt, da habe ich jetzt auch nicht großartig Zeit, erklärungsbedürftige Produkte an den Mann zu bringen oder irgendwas anzurichten, sondern da muss ich schicken, ne?
Das stimmt, das stimmt. Ja, genau. Also das würde mich auch mal so, wenn wir noch ein paar Minuten haben, ich glaube, wir haben noch ein paar, noch mal ein bisschen drüber sprechen. Also woran liegt es denn auch? Ne? Also woran hat es gelegen? Ja? Fragt man sich ja auch immer beim Fußball. Und das ist ja das, was du nennst, auf jeden Fall. Ne? Also ich habe im Stadion, vorher ist es ja so, man nimmt irgendwie ein bisschen Zeit mit, je nachdem, welche Liga, je größer die Liga, desto mehr Menschen, desto mehr Zeit bringt man irgendwie mit, weil wenn natürlich 50.000 Menschen an einen Ort, selbst mit ihren Einlässen rein müssen, das dauert halt einfach. Ja? Das heißt, ich bringe ein bisschen Zeit mit, ich weiß, es ist auch quasi fast ein tagesfüllender Event, weil ich mich vor ein paar Leuten treffe und dann hingehe und so weiter und so fort. Pause auch, natürlich super harte Zeit, super hartes Zeitfenster. Ne, das gibt ja wirklich den Abpfiff und dann strömen alle raus. Alle wollen auf Toilette, alle wollen was essen, alle wollen was trinken. Genau, das hast du schon gesagt. Aber ich frage mich trotzdem, so wie wir es gerade gesehen haben, also die großen Vereine machen es ja. Das klang so ein bisschen erklärungsbedürftig, aber dennoch machen es sehr, sehr viele nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt es? Also ruhen sich einfach aus und sagen, okay, pass auf, eine Wurst habe ich halt auf dem Schwenkgrill, schmeiße ich rauf, ne? Pommes, paar Fritteusen und gut ist. Ich sehe aber auch eine Thematik dort drin, und zwar die der Mitarbeiter. Weil die Mitarbeiter, die ich so bei den Essständen immer sehe, das ist teilweise sprechen sie wenig Deutsch, teilweise sind es sehr junge Studenten, Aushilfskräfte und so weiter. Also für mich fernab von wirklichem Fachpersonal, denen kann ich ja auch nicht ein bisschen was Aufwendiges zumuten, weil sonst haut mir ja das Essen ab. Also ich muss ja dann schon ein bisschen aufpassen, wenn ich so ein Gericht mache mit ein bisschen Curry und noch, ne, da müssen noch 2, 3 Handgriffe, die ich auch wunderbar in großen Wannen vorbereiten, warm halten kann. Da ist natürlich so eine Wurst, die ich einfach drehe und weiß, wenn sie von außen kross ist, wird es schon passen. Ist ja wesentlich einfacher, oder?
Bin ich bei dir. Also ich glaube schon, also natürlich, es geht nur um Convenience-Produkte. Die meisten Stadien werden ja auch von großen Catering-Firmen betrieben. Das bedeutet, da gibt es Verträge und da stellst du die Mitarbeiter und das Food-Angebot. Und natürlich machen die sich auch Gedanken, was ist durchführbar? Also was können Leute, ungelernte Fachkräfte, was können die machen? Was können die herstellen? Aber natürlich kriege ich auch irgendwie ein Curry, würde ich auch irgendwie Convenience herkriegen. Und wahrscheinlich sind die Wraps auch alle vorgerollt. Das heißt, da wird es wahrscheinlich küchentechnisch Möglichkeiten geben. Aber natürlich sind Brezeln, Pommes, Nudeln mit Ketchup und eine Bratwurst immer noch wesentlich einfacher in der Zubereitung. Ich glaube, dass zusätzlich es aber auch vielleicht daran liegt, dass bis dato einfach die Menschen das vielleicht sogar verbinden miteinander. Also einen Stadionbesuch verbinde ich vielleicht mit viel Bier und fettigem Essen. Also natürlich gerade im Fußball würde ich meinen, es ist immer noch eine Männerdomäne. Das bedeutet, da kommen die Kerls zusammen und vielleicht ist es auch so, dass die Nachfrage bis dato einfach auch noch nicht so da war, dass man auch sagt, naja, wenn ich da hingehe, dann will ich schon meine Pommes-Schranke. Und dann möchte ich einfach auch nicht gefragt werden, ob ich eventuell vielleicht einen veganen Lammertschuhn essen möchte, sondern dann sage ich, nee, bleib mir weg damit, gib mir jetzt meine Bratwurst.
Ja, es ist auch, was mir so einfällt, beim Fußball, ansonsten, wenn man mal so ein bisschen die Welt öffnet, gibt es ja verschiedene Sportevents, die dann auch, ne, und Frauenmannschaften und. So, beim Fußball gebe ich dir, glaube ich, recht. Also der große Anteil, ich meine, bei 70.000 sind wahrscheinlich auch 20.000 Frauen drin, sind dann trotzdem 2/3 Männer. Ne? Also so irgendwie wird das schon laufen, denke ich. Wobei ich jetzt auch so ein bisschen überlege, wie das ist. Also es ist ja auch, so wie du gesagt hast, da ist ja ein Caterer hinter. Also es sind auch knallharte Wirtschaftsinteressen hinter. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieses System ja auch extrem antidisruptiv ist. Weil du ja, ich sag mal Beispiel, Uli Hoeneß, soweit ich weiß, hat eine eigene Wurstfabrik, liefert also die Wurst für das Bayernstadion, rechnet also bei jedem Spieltag, und die haben ja nun einige, weil die ja irgendwie alle Wettbewerbe immer sehr lange mitnehmen, rechnet der wahrscheinlich mit so und so viel Zehntausenden Würstchen und weiß ich nicht, ob er noch Nackensteaks liefert und, die er immer im Stadion los wird mit seiner Firma. Also ist ja ein knallhartes Wirtschaftsinteresse, ja, dahinter zu sagen, warum wollen wir das denn jetzt ändern? Also das ist ja, dann schneide ich mir ins eigene Fleisch, da müsste ich ja meine Wurstfabrik umstellen, dass die dann irgendwie wie die Rügenwalder Mühle erstmal anfängt, veganes Zeug zu machen oder vegetarisches. Und wie sehr tatsächlich so eine Wurst ja polarisieren kann, haben wir in jüngster Vergangenheit auch erlebt, als Gerhard Schröder sich geäußert hat, weil in der VW-Kantine die Currywurst runtergenommen werden sollte, wo er gesagt hat, das ist doch der Motor der Arbeiter. Ja, also ich glaube, wir unterschätzen tatsächlich auch die Wirtschaftsinteressen dahinter, so etwas eben nicht so schnell zu ändern.
Ja, das ist mir schon relativ klar, dass du natürlich über so ein funktionierendes System letztendlich, was eingespielt ist, auch einen entsprechenden Reibach machen kannst. Und deswegen sind ja auch diese monopolistischen Preise da. Und da fragt ja auch keiner irgendwie über Wareneinsatzquote und so. Das wird schon alles cool sein. Ich glaube, die Veränderung kann getrieben werden durch den Kunden, also letztendlich irgendwie in dem Moment durch den Besucher, der einfach in irgendwelchen Umfragen oder in irgendwelchen Rezessionen wiedergibt, zu sagen, keine Ahnung, die Pommes waren matschig, irgendwie wann macht jemand was anderes, also dass man so irgendwie gezwungen wird, an seinem Produkt zu arbeiten, weil ich glaube schon, dass Essen und Trinken auch im Breitensport und in Stadien immer mehr zum Gesamterlebnis dazugehört als vielleicht früher, wo man sich gefreut hat, wenn es in der Pause was Warmes gab. Wenn nicht, war es auch nicht so schlimm, dann geht mal danach essen. Ich glaube, mittlerweile gehört das genauso dazu mit wie irgendwelche Pausenshows oder irgendwelche Vorberichterstattungen und. Das heißt, das Erlebnis verändert sich wahrscheinlich. Und zusätzlich könnte es aber auch getrieben werden durch Vereine und den Wunsch, wie sich Vereine irgendwie darstellen. Also man kennt es jetzt, wenn wir die Top 5 uns angucken, mit Sicherheit ist Schalke vielleicht aktuell nicht der beste Fußballverein, den es gibt, aber auf der anderen Seite
Vorsicht vor den Zuhörern, ja?
Ja. Also ich gebe nur das wieder, was in der Tabelle steht. Also ich bin, wie gesagt, irgendwie absoluter Laie. Nur es geht ja darum, da steckt ja irgendwo eine Haltung dahinter. Und das ist das, was vielleicht auffällt bei diesen drei Vereinen, bei diesen fünf Vereinen. Schalke hat eine relativ klare Außenwirkung, RB Leipzig mit Sicherheit auch. Borussia Dortmund auch, FC St. Pauli auch und Mainz 05 irgendwie auch. Das heißt, das sind alles Vereine, die sind sehr profiliert. Und es kann schon sein, dass das dann auch irgendwie eine Masche des Vereins ist, gerade wenn man über Fußball spricht, sich damit auch irgendwie so ein bisschen zu positionieren. Also dieser Weg könnte auch gegangen sein.
Das ist natürlich ein sehr spannender Ansatz. Mir kommt nämlich gerade noch so ein Gedanke, wenn man über das Thema Nutrition im Profisport auch redet. Also ich habe das, kann man schon sagen, ein bisschen das Glück, dass ich auch manchmal in den VIP-Bereichen unterwegs bin und mich da ein bisschen an den Buffets oder an den Live-Cooking-Stations tummel und auch schon den einen oder anderen Profi mal mit dem kurz geschnackt habe. Ich kann nur so viel verraten, da gibt es keine Stadionwurst. Ja, was soll ich Also weder vor, mitten noch nach dem Spiel kriegst du das, was es sonst an diesen Buden unten gibt, sondern wenn die Profis da hinkommen, dann gibt es natürlich frisch gekochtes, super Essen, logischerweise, weil die achten ja besonders auf ihre Ernährung. Also es ist schon sehr spannend, dass sowas natürlich unten nicht stattfindet. Klar kann man sich in den bisschen gehobenen Bereichen da irgendwie kostet das Ticket auch mehr und so weiter, setzt man sich dann auch hin, ne, und so weiter. Aber da stehen halt auch teilweise Buffets mit vielen Gläsern und so weiter. Und da ist schon eine ziemlich große Schere auf. Und genauso wie du sagst, es ist natürlich auch, weil die Spieler, die gehen ja nicht unten an die Stadionsachen, sondern wie cool wäre es denn zu wissen, aha, das ist jetzt auch die Nachspeise meiner Profis. Ne? Also zu sagen, hey, ich ernähre mich genauso gesund wie Cristiano Ronaldo, weil der kriegt danach irgendwie, keine Ahnung, einen coolen Auflauf mit solchen Sachen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Art der Positionierung, ja, um da nochmal näher ranzuholen, vermeintlich, ja, dass der das ein bisschen anders angerichtet bekommt und dass da oben dann Privatkoch steht und so weiter bei diesen millionenschweren Stars, völlig klar, fair enough. So, den werde ich unten nicht haben bei mir an der Bude. Aber solche Sachen, da kann man ja wirklich gedanklich ein bisschen spielen und auch den Fans nochmal ein bisschen Nähe suggerieren. Ja,
ja, also ich nehme nochmal abschließend irgendwie diese Idee mit. Scheinbar ist das der Wunsch nach Sport zu schauen, also passiv zu konsumieren, nicht unbedingt gleichbedeutend mit dem sportlichen Lifestyle, den die Leute betreiben, die letztendlich diesen Sport aktiv und als Profi ausüben. Das heißt, diese Spanne zu sagen, okay, wenn ich mir Fußball angucke, lebe ich gleichzeitig gesund, scheinbar funktioniert das nicht. Du hast mir heute wieder Freude gemacht, mal wieder in ein Stadion zu gehen. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne, gerne. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen mitnehmen. Und man muss natürlich sagen, hey, auch die ganzen Vereine hatten eine schwere Zeit. Nun, bei den ganz Großen lasse ich es mal dahingestellt sein. Aber es gibt ja auch zig Vereine, die jetzt gerade aufgestiegen sind, von der dritten in die zweite Liga, von der zweiten in die erste Liga und so weiter. Die haben natürlich letztes Jahr massiv mit anderen Einnahmen auch kalkuliert und haben da riesige Aufgaben bekommen. Das heißt, wenn ihr die Chance habt, geht ruhig mal wieder hin, gebt denen mal ein paar Mark. denn ein paar Euro, ein paar Mark, sehr lustig. Gebt denen ein paar Euro, weil die Vereine brauchen es. Und natürlich, wenn es euch Spaß macht, genießt es, guckt mal wieder ein bisschen Sport. Die Saison ist losgegangen und auf geht's. Auf schöne Spiele und gute Siege.
Ciao, ciao.